Als Erklärung aus Zion versammelt Gott sein getreues oder sein verbündetes Volk zum, ich werde das nennen, vorläufigen Gericht. Zum vorläufigen, nicht zum Endgericht, aber zu einem vorläufigen Gericht. Ich lese jetzt die Verse 1 bis 6 vor. Der Mächtige, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Später heißt es, ich habe geschwiegen. Aber hier heißt es, Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Das hört sich eher nach Sinai an als nach Zion. Vers 4, er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Und was sagt er dem Himmel und der Erde? Das finden wir in Vers 5. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen, über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Und dann gibt es das Wort Selah, das ein Hinweis ist, dass wir vielleicht innehalten sollten und darüber nachsinnen sollten. Gott hat gerade eine große Versammlung zusammengerufen. Er ruft sie zum Gericht zusammen. Allerdings unterscheidet sich dieses Gericht von den meisten Gerichten, also zumindest von dem Endgericht. Wie der Name Endgericht andeutet, wenn es das Ende ist, dann gibt es keine zweite Chance. Was wir aber hier sehen, ist am Ende von diesen beiden nächsten Epochen, also Vers 7 bis 14 und Vers 15 bis 23, jedes Mal am Ende sehen wir, dass Gott sie unterweist und sagt, was sie zu tun hätten. Na, wenn es das Endgericht wäre, würde es aus sein. Man bekommt seine Belohnung, man bekommt seine Strafe und das war's. Entweder geht man in die ewige Glückseligkeit oder man geht in die ewige Strafe, aber eine zweite Chance bekommt man nicht. Aber hier ruft Gott sie zusammen, hält Gericht, sie schneiden vielleicht nicht gut ab, dann sagt Gott, was sie zu tun haben und er geht zur nächsten Gruppe, macht dasselbe und am Ende ist es eigentlich, also die Verantwortung der beiden Völkergruppen sind ähnlich, also die Verantwortungen der jeweiligen Gruppen ähneln einander. Jetzt lesen wir 7 bis 14, da habe ich eine Überschrift mir ausgedacht. Zuerst legt er gegen sein Volk, und ich will sagen, sein einigermaßen getreues Volk Zeugnis ab und befiehlt es. Ich lese jetzt vor, Vers 7 bis 14. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, aber tadeln will ich dich schon. Okay? Also ich rede mit euch, ich tadele. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Und jetzt sehen wir in Vers 14 seine Unterweisung, seine Befehle. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das hat er seinen Getreuen gesagt. Und nun weist Gott den Gottlosen zurecht, warnt und weist ihn den Weg zum Heil in den Versen 16 bis 23. Ab Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was sähest du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zuch hast und meine Worte verwirfst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter, verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Stichwort Schweigen hatten wir schon. Gott kommt und schweigt nicht. Nun, ihr habt gesündigt, das habt ihr getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, Vers 14 sagte, opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Nun, als ich mir überlegt habe, wo kann dieses Gericht überhaupt stattfinden, war ich eigentlich ratlos. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist es einfach eine Fantasie, also hypothetisch. Andererseits, Asaf war ein Zeitgenosse Davids und man hat Feste gefeiert. Obwohl es noch keinen Tempel gegeben hat, hat es doch die Stiftshütte gegeben. Und ich denke schon, dass Israel in seinem Land gewisse Festtage gefeiert hat. Asaf war von David in den Dienst an der Musik gestellt und war auch ein Prophet, ein Seher Gottes, hat, wie gesagt, diese Psalmen geschrieben und war zuständig für die Anbetung, für einen Teil der Anbetung bei den bei den Festen. Also aus Zion. Sagen wir, Gott ruft sein Volk zusammen. Hier steht: Er spricht die Erde an, er spricht den Himmel an. Erd und Himmel sollten seine Verbündete sein. Erd und Himmel. Gott braucht eigentlich keine Hilfe, aber manchmal gibt er trotzdem Aufträge. Und er sagt dem Himmel: Sammle alles Volk zu mir. Ich meine, sammle all mein Volk, mein Bündnisvolk. Das Volk, das 2. Mose 16 und dann wiederum 2. Mose 24 mittels eines Opfers, mittels des Opferblutes mit mir in einen festen Vertrag eingegangen ist. Mein Bündnisvolk. Prediger sagen, dass es alle Menschen der Erde sind, aber eigentlich glaube ich anhand von diesem Psalm, dass es das Volk Gottes ist. Andere wollen sehen, dass alle Menschen herkommen und schauen, wie Gott sein eigenes Volk richtet. Ich sehe auch dazu die Notwendigkeit nicht, aber Gott ist da und sein Volk ist da. Und unter diesem Volk gibt es solche und solche, nicht drei Gruppen, aber zwei. Und in den Psalmen ist es auch so, dass es zwei Gruppen gibt. In Psalm 1 gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gottesfürchtigen, die Gerechten, und es gibt die Gottlosen. Dazwischen gibt es nichts. In Psalm 2 gibt es die Nationen, die Gott suchen, und es gibt die Nationen, die sich an Gott klammern, in dem allerletzten Vers in Psalm 2. Dann aber gibt es die Könige der Erde und die Fürsten, die sich zusammentun gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und hier sehen wir auch zwei Gruppen. Selbst unter dem Volk Israel, das namentlich genannt wird, gibt es zwei Gruppen. Und möglicherweise gibt es in dieser Gemeinde heute auch zwei Gruppen. Und Gott setzt sich mit beiden Gruppen auseinander. Ich hoffe, wir schneiden alle gut ab. Aber wir werden heute in den restlichen Minuten uns mit den Problemen dieser beiden Gruppen befassen und analysieren, wo hapert's bei dieser und bei jener Gruppe. Bevor wir soweit sind, wer handelt hier? Es ist der mächtige Gott, Jahwe, Gott, unser Gott, Israels Gott. Wie handelt er? Bisher, auch wenn es stürmt und tobt und brennt, redet er und ruft. Er erscheint, er kommt und er schweigt nicht oder schweigt nicht mehr. Wenn er erscheint und kommt, wo ist er? Er ist in Zion. In dieser Stadt, die auch in der Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen wird, eine entscheidende. Zion, die damals, bevor es 586 zerstört wurde durch die Babylonier und dann erst recht in 70 nach Christus durch die Römer, noch war diese Stadt der Schönheit in Begriff, der Schönheit Vollendung. Und zu wem redet er, das hatte ich schon gesagt. Er redet ja zur Erde oder zur Erdkugel und zum Himmel droben, aber er ruft diese quasi als Zeugen hin zum Gericht und als seine Verbündete. Wie er später mal die Engel rufen wird und sie werden aus allen Ecken der Erde die Leute zusammenrufen zum Gericht, so ruft er hier auch Erd und Himmel und sie kooperieren mit Gott. Nun, wie ist dieser Gott? Wenn er erscheint, wenn er zum Vorschein kommt, ist er dann im Lichtglanz. Dieses Licht ist ein so überwältigendes Licht, dass es an einer Stelle heißt, dass er im dichten Dunkel thront oder wohnt. Ich weiß nicht, wie das ganz zu verstehen ist, aber er erscheint im Lichtglanz. Es heißt, ein verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihm stürmt es gewaltig. Das hört sich wirklich sehr bedrohlich an und ist es auch. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist es ewig. Und dieses Feuer wird ewig nicht ausgelöscht sein. Aber warum ruft er Erd und Himmel? Es heißt, damit er sein Volk richte. Was sagt er der Erde und dem Himmel? Versammelt. Ja, das ist ein Befehl. In Offenbarung 20 heißt es, dass Erd und Meer und alle Ecken des Universums geben ihre Toten frei, geben ihre Toten preis zum Endgericht. Und wer wird aber hier versammelt? Versammelt heißt es mir meine Getreuen. Nun, ich denke, dass dieser Begriff Getreuen, ich will nicht sagen, ironisch gemeint ist, aber die Leute, die ihm eigentlich treu sein sollten, Sie gingen, wie gesagt, in ein Bündnis mit ihm ein. Es heißt auch, meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Der Zusammenhang lässt erkennen, dass die Getreuen ein Sammelbegriff für Israel ist. Es ist aber nicht alles getreu, was sich Getreue nennt. Und das stellt sich bald heraus. Denn wenn Gott Gericht hält, wird man feststellen, es gibt ja unterschiedliche Treue oder fehlende. Wenn zum Gericht gerufen wird, wie wird es im Gericht zugehen? Es heißt, und der Himmel verkündet zwei Wahrheiten. Seine Gerechtigkeit und die Wahrheit, dass Gott der Richter ist. Darüber habe ich nachgedacht und das wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Aber wir lesen in Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein leichtes. Wir schauen zum Himmel hinauf und wir müssen beobachten, die Himmel erzählen die Herrlichkeit des Schöpfers. Aber wenn wir dann genau hinschauen, und wir sind Privilegierte, wir wissen manches, oder sagen wir es lieber so, wir haben zumindest Zugang zu manchen Wahrheiten, zu denen die Menschen früher keinen Zugang hatten. Die Regelmäßigkeit, die Tatsache, dass die Himmelskörper miteinander abgestimmt sind, sie drehen sich genauso, ihre Entfernung ist genau richtig. Die Gezeiten, wenn der Mond viel näher wäre, würden die Gezeiten die Erde zerstören. Wäre der Mond zu weit weg, würden die Gezeiten so schwach sein, dass die Ozeane nicht frisch gehalten wären. Auch die Entfernung des Mondes von der Erde ist verblüffend perfekt. Denn wenn es einen Sonnenfinsternis gibt, sehen wir das Corona, also das Licht umher von der Sonne. Und die Wissenschaftler können Dinge von der Sonne erkennen, gerade zu der Zeit. Wenn der Mond die Fläche des der Sonne zudeckt, aber man alles andere beobachten kann, warum ist das möglich? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Das hat Gott so gemacht, damit die Menschen über das Universum Erkenntnisse gewinnen können. Und es gibt so viele solche Dinge. Die Masse Jupiter ist so enorm und so günstig für die Erde, dass sie sowas ist wie ein Asteroiden- oder Meteoritenmagnet, damit die Erde nicht andauernd durch Fremdkörper irgendwie bombardiert wird. Man könnte ein bisschen die Gerechtigkeit des Herrn erkennen anhand von den Himmeln. Auf jeden Fall ist der Himmel ein Zeuge zu der Gerechtigkeit Gottes und dass er der Richter ist. Und dann das Wort Selah, das von vielen nicht ausgesprochen wird, deutet darauf hin, dass es an dieser Stelle angebracht wäre, anzuhalten und auch innezuhalten. Zwar geht es hier im Zusammenhang und in erster Linie um Israel, und doch sagt uns Hebräer 9, 27, dass jeder Mensch nach seinem Tod mit Gott einen Termin hat. In seiner Gnade gewährt Gott den Menschen einen Termin mit ihm vorzeitig, und zwar in Psalm 50. Ein Einblick ins Gericht, bevor es endgültig stattfindet, was dieses Gericht von dem Endgericht unterscheidet, ist, dass bei diesem Gericht Gott den Menschen erzählt, wie sie anders zu handeln haben. Und das deutet darauf hin, dass nach diesem Gericht das Leben weitergeht. Nun, jetzt sind wir bei Vers 7 und ich weiß, mir geht die Zeit davon. Aber zuerst legt Gott gegen sein Volk, sein getreues Volk, Zeugnis ab und gibt ihm Befehl. Er sagt, höre mein Volk. Und was tut er? Er redet. Ich würde sagen, redet nur, aber das Reden Gottes ist nicht nur. Okay. Aber er redet, er wird noch nicht handgreiflich. Das wollte ich sagen und betonen. Er befiehlt mit Autorität, er sagt, höre. Er legt gegen sie Zeugnis ab, das heißt, er verfügt über Kenntnisse. Er ist allwissend und weiß, er ist der gerechte Richter. Er weiß, was verborgen ist und was offensichtlich, was wahr und was nicht wahr. In Vers 8 heißt es, dass er tadeln will. Und indem er redet, macht er sein Handeln und seinen Willen klar. Das heißt, er will sich seinem Volk mitteilen. Und das ist Gnade, dass Gott sich uns mitteilt. Er könnte sich im Verborgenen verstecken und wir wüssten nicht, was sein Wille ist. Aber nein, er offenbart sich. Wen spricht er an? Israel, Vers 7. Was sagt er? Er sagte sie, ich bin Gott, dein Gott. Er erklärt, um was es dabei geht. Es geht ihm hierbei nicht um mehr Opfer, nicht um mehr Tieropfer. Verse 8 bis 13. Das heißt, Gott tadelt sie wegen nicht ihres Opfern, sondern ihres, ich werde ein Wort gebrauchen, ich weiß nicht, ob es euch gängig ist, Ritualismus. Riten, Gewohnheiten, Praktiken, Ritualismus. Das heißt, sie praktizieren ihren Gottesdienst, sie gehen quasi nicht in die Synagoge, die gab es damals nicht, sie gehen zu ihren Festtagen, sie beten Gott an. Es ist ihre Religion und es ist die richtige Religion. Aber ihre Praxis ist nur noch Form, ohne Substanz. An Opfern fehlt es nicht. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir, Vers 8. Aber Gott hat kein Verlangen danach, von ihnen noch mehr Tiere zu nehmen. Vers 9. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen. Das hört sich an wie Schwarzwald oder so. Da wohnten die Menschen oberhalb und die Tiere waren unterhalb. Und das Haus wurde geheizt durch die Körperwärme der Tiere. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, heißt es hier. Und auch keine Böcke aus deinen Hürden. Vielleicht waren die Hürden draußen und die Stiere drinnen. Aber warum will er das nicht? Ihm gehören alle Tiere des Waldes. Ich habe 4 Wildkameras, also diese Spionen, diese Kameras, die sich selbst auslösen. Und 3 sind bei Camp Impact und 1 ist auf der Farm von Brüggemanns. Und da bekomme ich allerlei Getier zur Sicht und freue mich ganz arg darüber. Und am Ende dieser Woche, so Gott will, will ich die Medien aus 3 der Kameras nehmen und schauen, was es dann mittlerweile gibt. Letztes Jahr, etwa zu dieser Zeit, gab es einen Wolf vor der Kamera. Gott sagt, mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf, und er nennt nur 1000 Berge. Nicht nur gehören sie ihm, er kennt sie auch. Manchmal, wenn ich die Videos anschaue, kann ich nicht erkennen, war das ein Wolf oder ein Fuchs? War das ein Steinmarder oder ein Baummarder? Und manchmal, wenn ich nur Augen sehe, weiß ich nicht, war das jetzt ein Wolf oder war das ein Reh? Es war ein Reh. Aber so, ich, die gehören mir nicht und ich kenne sie auch nicht. Aber Gott gehören alle Tiere des Waldes und das Vieh auf 1000 Bergen. Er kennt alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt. Die Deutschen sagen, was kreucht und fleucht, kriegt und fliegt. Das, was auf der Erde ist und das, was in der Luft sich bewegt, ist ihm bekannt. Also, Nathan ging zu David und sagte, du hast einem Mann sein einziges Lamm genommen. Gott sagt, ich will kein Lamm von euch. Ihr habt mir schon genug gegeben. So handelt er nicht. Zum Ersten hat er danach ohnehin keinen Appetit. Und manchmal denken wir, wir machen unsere Riten. Wir kommen zur Gemeinde, wir lesen die Bibel, wir beten, wir singen die Lieder, weil Gott darauf Appetit hat, als hätte er Hunger und wir müssen ihn stillen irgendwie. Aber nein, er sagte, wenn ich hungrig wäre, was ich nicht bin, aber wenn ich hungrig wäre, sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Verse 12 und 13. Zum anderen ist er von den Menschen nicht angewiesen oder abhängig. So würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Um was geht es ihm dann? Es geht ihm um Substanz, um Inhalt, um Beziehung. Du kannst ja in die Gemeinde kommen und alles nach außen machen, was zu tun richtig ist. Gott sagt nicht, mach das weniger oder ich will das nicht oder ich will mehr davon. Aber es könnte sein, dass die Beziehung fehlt. Du hast die erste Liebe verlassen. Das kann der Fall sein. Bei Gläubigen kann das passieren. Und das ist Gruppe 1. Die menschliche Seite ist, Gott möchte, dass wir ihm opfern, aber nicht noch mehr Tiere, sondern Dank. Darüber habe ich vor vielleicht 2 Jahren hier gesprochen und gepredigt, über die Opfer Gottes in 1. Petrus 2, Vers 5, geistliche Opfer. Aber wisst ihr was, du kannst ja Gott Tiere darbringen, könntest, und nicht ein Opfer des Dankes. Dank ist eins der ersten Opfer, das wegfällt. Bist du wirklich von Herzen dankbar oder nimmst du alles als eine Selbstverständlichkeit an? Und dann heißt es, erfülle Gott deine Gelübden. Wenn wir in der Klemme sind, dann geloben wir einiges. O Herr, feierlich, wenn ich hier rauskomme, unversehrt oder am Leben. Gott sagt, dann handelt auch danach, wie es in Prediger steht. Es wäre besser, du gelobest nicht, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Dann heißt es, rufe mich an am Tag der Not. Na, manchmal denkt man fromm, ja, gerade in der Not rufe ich Gott an. Aber Gott will das. Wenn du in der Not bist und du ihn nicht anrufst, ist er beleidigt. Er hat dir die Möglichkeit gegeben. Er sagt, tut es und wir wollen es auch. Und dann heißt es die göttliche Seite, so will ich dich erretten. Gott möchte uns helfen in unserer Not und aus unserer Not. Und du sollst mich ehren. Wenn wir ihm Dank opfern, wenn wir unsere Gelübden erfüllen, wenn wir ihn anrufen in Zeiten, an Tagen der Not, rettet er uns und er bekommt dafür die Ehre. Nun ganz schnell, die letzten Verse, um was geht es dann? Also nachdem Gott sich mit gewissen Menschen unter seinem Volk auseinandergesetzt hat. Und er fing bei der Haushalt Gottes an, 1. Petrus 4, 17 oder 19, Gericht muss bei dem Haus Gottes anfangen. Er fing mit seinen Getreuen an. Aber unter diesen, ich würde sie fast Namenschristen nennen, unter diesen Frommen im Alten Testament hat es solche gegeben. Und merkt, in beiden Situationen sagt Gott, ihr macht etwas richtig, aber ihr macht was falsch. Ihr opfert, und das ist richtig, aber es ist nur eine Form. Und das gefällt mir nicht. Aber zumindest seid ihr gläubig. Nun haben wir Gruppe 2 und sie reden fromm, obwohl sie es nicht sind. Um wen geht es hier? Es geht ja um, und es heißt auch buchstäblich, die Gottlosen. Vermutlich um die Gottlosen in Israel, wenn es auch andere anders sehen. Und was tut er? Auch hier spricht er nur. Er könnte sie wegraffen, aber hier spricht er. Er lässt es beim Reden vorerst. Und das ist eine Gnade. Noch handelt er nicht, außer zu reden. Zwar brennt und stürmt es um ihn gewaltig, aber noch wird er nicht handgreiflich, auch bei den Ungläubigen, auch bei den Gottlosen. Noch bleibt es alles noch bei Worten, Vers 16. Um was geht es ihm aber hier? Um welches Problem, um welchen Missstand? Wenn es bei den Frommen um Ritualismus ging, geht es aber bei den Gottlosen worum? Um Heuchelei, Vortäuschung, um eine vorgetäuschte Beziehung. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Und das ist eine schwere Schuld. Das ist das, was Jesus, den Herrn Jesus auf die Palme brachte. Schauen wir genauer hin, hören wir genauer zu. Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Sie sind nicht gläubig, aber sie reden fromm. Auch bei diesen Menschen fehlt es nicht an Religiosität. Wenn es den anderen nicht an Opfern fehlte, fehlt es diesen nicht an frommen Reden. Reden und Grunderkenntnissen. Sie wissen von seinem Wort und sie wissen von seinen Verpflichtungen. Vers 16. Sie zählen seine Satzungen auf, sie nehmen seinen Bund in ihren Mund. Aber Gott stellt sie zur Rede, denn sie reden fromm und handeln verkehrt. In ihrer Einstellung hassen sie Zucht, aber die Zucht ist ein Teil der Frucht des Geistes. Zucht ist etwas, was ein Gottgeweihter nicht hasst, sondern zu schätzen weiß. Vers 17, in ihrem Handeln verwerfen sie seine Worte. Oh, sie reden fromm, aber in ihrem Handeln haben sie keinen Platz für dieses Wort, das sie drauf haben. Gibt es davon Beispiele? Ja, denn in ihren Beziehungen, wer sind ihre Kumpels? Das sind die Ehebrecher und die Diebe. Du kannst erkennen, was für ein Mensch einer ist, an seinen Freunden. Ha, oh, wie heißt es auf Deutsch? Vögel eines Gefieders oder sowas? Birds of a feather. Also, Gleiche versammeln sich mit Gleichen. Wir haben nicht die Störche mit den Gänsen gesehen. Die Gänse versammelten sich am Himmel mit den Gänsen. Und die Störche und die Kraniche mit den Störchen und Kraniche. Und Ehebrecher und Diebe, wenn das deine Freunde sind, dann wissen wir in etwa zumindest, wie der Zustand deines Herzens und Lebens ist. Aber auch in ihren Unterhaltungen, und ich meine jetzt nicht unterhaltsam, sondern was sie sagen. Deinen Mund lässt du Böses reden, deine Zunge knüpft oder man könnte sagen, webt Betrug. Deine Zunge ist ein Webmeister und webt ein Teppich. Betrug heißt er. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter und du verleumdest ihn. Das ist eine Beschreibung von einem ungläubigen Menschen. Und dann heißt es, sie missverstehen Gott. Ich habe geschwiegen und du dachtest, das war meine Billigung. Du schweigst über die Sünde und das ist eine Billigung. Du dachtest, ich bin so wie du. Wenn du Sünde siehst, dann schweigst du, weil du nichts dagegen hast. Ich habe geschwiegen und du hast gedacht, ich würde die Sünde auch billigen. Nein, wisst ihr nicht, dass Gott geduldig ist, dass die Güte Gottes dich zur Buße führt? Ich habe geschwiegen, aber das heißt nicht, dass ich deine Sünde gebilligt habe. Und was unternimmt Gott dagegen? Er nennt seine Methodik. Was ist das? Vers 21. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Er möchte sie darauf aufmerksam machen. Manchmal tut er das durch die Propheten, manchmal durch das Wort Gottes. Er nennt ihre Pflicht und ihr Problem. Seht doch das ein. Gott möchte nur, dass wir mit ihm übereinstimmen. Die ihr Gott vergesst. Und das ist wirklich der Kern des Problems. Die Gottlosen sind die Menschen, die Gott aus dem Auge verloren haben. Sie haben ihn vergessen. Sie reden von ihm, aber sie haben ihn vergessen. Und er nennt ihre Gefahr, damit ich euch nicht hinwegraffe und keiner rettet. Und dann weist er sie zurecht. Und ich möchte diesen letzten Vers ein letztes Mal lesen. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und dies ist hebräische Poesie. Es könnte Ähnlichkeiten geben in der zweiten Hälfte. Und wer Weg ausrichtet oder stellt, diese Worte seinen Weg recht ausrichtet, ist ein bisschen schwierig. Dem zeige ich das Heil Gottes. Was will ich damit sagen? Man opfert Gott Dank und ehrt ihn dabei. Und man richtet seinen Weg aus. Und ich will da eine Opfertätigkeit sehen. Und zwar, ich werde das nicht ausführlich lesen, aber ich habe nachgeschlagen nach diesem sehr gewöhnlichen Wort. Und als Abraham seinen Sohn Isaak auf das Holz hintat, das ist das Wort, wer seinen Weg ausrichtet, er richtete Isaak quasi aus auf dem Altar. Oder wo man das Blut des Opfers in die Schale tut. Oder man tut Weihrauch auf die Stücke am Opfer. Was ich damit sagen will, ist, Gott möchte dich als Opfer haben. Vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, aber wenn wir Gott Dank opfern, dann sollte das aber von einem, der ein lebendiges Opfer ist, sein. Und wenn wir das tun, wenn wir dazu bereit sind, dann ist Gott auch zur Rettung bereit. Und er bekommt die Ehre dafür, wenn er einen Menschen rettet. Heute gibt es hier in diesem Raum Menschen, die sich Christ nennen würden, Gläubige nennen würden. Ihr würdet vielleicht behaupten, dass ihr in einem Bündnis mit Gott steht. Aber unter dieser Gruppe könnte es zwei verschiedene, ganz unterschiedliche Gruppen geben. Menschen, die Gott kennen und Gottlose. Und unter diesen, die Gott kennen, könnte es sein, dass ein Teil ihren Gottesdienst einfach als Ritus, als Formsache tun und nicht von Herzen. Und Gott würde sagen, hey, ändert euch, ändert euren Weg. Aber andererseits gibt es Menschen, die reden fromm, aber ihr Leben ist ein Zeugnis davon, dass sie Gott nicht kennen. Sie sind gottlos. Und Gott sagt, ordnet euren Weg. Legt euer Leben zurecht auf den Altar. Und wenn ihr das tut, werde ich es annehmen. Ich werde euch erretten. Und ich werde dafür die Ehre bekommen. Dieser Psalm ist mir seit gestern einfach kostbar geworden. Ich hoffe, dass er euch auch von Nutzen war. Und was auch immer euer Bedürfnis ist, hoffe ich, dass Gott zu euch gesprochen hat und dass ihr den klaren Weg zurück wisst. Gott hat vorerst zum Gericht gerufen, aber Erleichterung. Noch war es nicht der Richterstuhl Christi, noch war es nicht der weiße Thron. Denn wir dürfen heute von diesem Gottesdienst zurückgehen und unser Leben in Einklang bringen mit seinem großen Willen. Lasst uns beten. Herr, danke, dass du zu uns aus dem Psalm von Asaf, Psalm 50, gesprochen hast. Danke für diesen Probelauf des Gerichts. Und wenn wir dann eines Tages wirklich vor dir stehen und vor dir unser Knie beugen, dann möchten wir doch hören, gut, du treuer Knecht, ich habe dich gewarnt, ich habe dich zurechtgewiesen und du hast diese Zucht zu schätzen gewusst. Du ließest dich korrigieren und ich habe durch dein Leben die Ehre bekommen. Und vielleicht werden da Leute sein, die erkannt haben, ich bin doch kein Kind Gottes, ich bin doch gottlos. Meine Reden zu weisen, zeigen das. Meine Freundschaften zeigen das. Meine Gotteseinstellung zeigt das. Dann, Herr, bitten wir, dass dein Heiliger Geist einen solchen überführt von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Und dass dies dann auch zum Leben gereicht. Bitten wir im Namen Jesu. Amen.